Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem vergesslichen Riesen heute. So hat der Schriftsteller David Wagner sein jüngstes Buch getauft. Gemeint ist mit diesem Riesen sein eigener Vater, der in die Demenz gleitet. Wir wollen davon hören von David Wagner. Er ist unser Gast. Willkommen, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie sind heute auch die ganze Stunde an meiner Seite. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Lesart, Herr Wagner. Gemeinsam kommen wir jetzt zu einem literarischen Preis, der in der englischsprachigen Welt als Ritterschlag für jeden Science-Fiction- und Fantasy-Autor gilt, den Hugo Award. Benannt nach Hugo Gernsback, dem US-Amerikaner, der den Begriff Science Fiction als Genrebezeichnung prägte, wird der Preis jährlich vergeben. In diesem Jahr war es in Dublin. Gestern war große Gala, wo es dann hieß:
And the winner is The Calculating Stars by Mary Robinette Powell.
Das ist die Gewinnerin der Königsgattung Best Novel, der beste Roman, Mary Robinette Cobal, US-amerikanische Schriftstellerin. Und wir sind jetzt verbunden mit unserem literarischen Korrespondenten Martin Hahn in London. Er hat die Veranstaltung gestern verfolgt. Guten Morgen, Martin. Wer ist denn diese Mary Robinette Cobal?
Ja, die Frau des Abends war eine US-Amerikanerin, das ist eine Puppenspielerin und Autorin, die Mary Robinette Cowell, und die wohnt derzeit in Nashville im Südosten der USA. Die hat für zahlreiche kürzere Werke schon Preise bekommen in den vergangenen Jahren, aber das Gewinnerbuch an dem Abend gestern hieß The Calculating Stars, A Lady Astronaut Novel, und passenderweise war dann auch eine Lady Astronaut zur Stelle, um den Preis zu überreichen. Janet Epps, eine NASA-Astronautin, die stand da mit ihrem blauen Overall auf der Bühne und hat die Trophäe überreicht.
Und wovon handelt dieser Roman?
The Calculating Stars? Das fällt in die Kategorie Climate Fiction, also Science Fiction, die sich mit Klimakatastrophen beschäftigt. Allerdings ist die in dem Fall nicht menschengemacht. Wir sind im Jahr 1952 und ein Meteorit löscht Washington D.C. aus. Das ist die Einstiegsszene im Buch. Das ist sehr nah dran beschrieben. Das Licht, der Knall, die Druckwelle. Und eine jüdische Wissenschaftlerin rechnet dann aus, das war's. Der Wasserdampf wird in die Atmosphäre steigen und die Erde erhitzen und den Treibhauseffekt auslösen. Und da beginnt dann ein Rennen gegen die Zeit. Und die Menschheit versucht schleunigst, die Raumfahrt anzukurbeln und die Menschheit ins All zu retten, bevor die Ozeane anfangen zu brodeln. Und die Heldin im Buch ist eine gewisse Elma York, diese Wissenschaftlerin und Pilotin. Und die würde gern selbst Astronautin werden, kämpft aber dann in den 1950ern gegen die Frauenfeindlichkeit und den Rassismus der Zeit. Und inspiriert wurde die Autorin von einer wahren Begebenheit. Also es gab wirklich eine Gruppe namens Mercury 13 oder FLAT, Flat Fellow Lady Astronaut Trainees. Das waren Pilotinnen in den 1960ern. Die haben Raumfahrttests erfolgreich absolviert, wurden aber von der NASA nie zugelassen.
Martin Hahn in London. David Wagner hat interessiert zugehört. Was halten Sie davon?
Das ist eine Heldinnengeschichte, sehr interessant. Scheint mir, das folgt dem alten Prinzip, mit einem Erdbeben anfangen und dann langsam steigern, ja. Also ich kann mir das sehr gut verfilmt vorstellen. Das ist eigentlich auch die, sag mal, so rezipiere ich Science Fiction als Film. Ich bin ein großer Star Wars-Fan. Lesen tue ich das heute selten, muss ich leider sagen.
Martin Hahn, Sie haben sich alle Bücher dieser Shortlist angeschaut. Es sind 6 Kandidaten. Jetzt Best Novels war die eine Kategorie. Es gibt noch zig andere. War ja wirklich auch eine Riesenveranstaltung. Lässt sich so ein, ja, weil Sie sagten jetzt auch hier schon Climate Fiction, lässt sich so ein thematischer Trend erkennen, wo die zeitgenössische Science Fiction steht, wo sie hinstrebt?
Also Climate Fiction, darüber haben wir auch im Sender schon öfter mal gesprochen, ist sicherlich im Aufwand, also Geschichten, die die Klimakatastrophe greifbar machen. Aber bei der Shortlist für die Romane, Trend schwierig. Wir Journalisten brauchen immer 3 Beispiele für einen Trend. Hier sagen wir, 3 makes a trend in Großbritannien. Dafür war das Feld zu vielfältig. Also neben der Gewinnerin gab es da Geschichten über intergalaktische Gesangswettbewerbe, über indianische Monsterjäger, über menschliche Zivilisation im Weltraum, über kriegerische Aliens und selbst eine Rumpelstilzchen-Adaption, also ein großartiges Fantasy-Märchen namens Spinning Silver von Naomi Novik, so die Autorin. Das war einer meiner Favoriten. Aber wenn es denn einen Trend gab, dann schon, dass die Hugos immer weiblicher werden.
5 von den 6 Kandidaten sind Frauen. Im letzten Jahr hat auch eine Frau gewonnen. Die hat die letzten 3 Jahre sogar hintereinander den Preis abgeräumt, Nora K. Jemisin. Haben die Frauen dieses Terrain erobert?
Kann man wohl sagen. Dieses Jahr, wenn man genau hinschaut, ist das Feld sogar noch ein bisschen interessanter. Denn 5 Frauen waren nominiert und ein Transmann, also eine Frau, die sich als Mann identifiziert. Also ja, die Hugos sind so bunt wie noch nie, kann man sagen. Ein Bruchteil der Preisträger war heterosexuell und weiß und männlich. Aber dazu muss man wissen, noch 2013 bis 2015, da gab es rechte, weiße, männliche Autoren und deren Fans, die haben versucht, die Hugos zu manipulieren. Das war der Trump-Moment der Science-Fiction. Und das war die Reaktion darauf, dass die Awards eben viel vielfältiger und jünger und weiblicher werden.
Noch kurz zum Modus, wenn Sie sagen, Martin Hahn, die Leser haben hier manipuliert. Also der Hugo wird nicht von der Jury bestimmt, sondern von Lesern gekürt. Ne? Das ist so der Gag dabei.
Das ist richtig. Also von den Fans des Genres und diesem Prozess haben diese Sad Puppies, so die Gruppe damals, gekapert und wählen dürfen alle Teilnehmer und Mitglieder der World Science Fiction Convention. Das ist diese große Veranstaltung, die in Dublin stattgefunden hat.
Die Hugo Awards wurden gestern in Dublin vergeben. Martin Hahn hat uns informiert. Danke Ihnen. Herr Wagner, man kann sagen, dass Sie schon lange zu den etablierten literarischen Kräften hierzulande gehörten, mit etlichen auch preisgekrönten Büchern, Romanen, Erzählungen. Und oft, Herr Wagner, da schreiben Sie in eigener Sache. Eines Ihrer berühmtesten Bücher handelt von einer Lebertransplantation, der Sie sich wegen einer Immunkrankheit unterziehen mussten. Und jetzt erzählen Sie in Ihrem neuesten Buch von einem vergesslichen Riesen, und das ist Ihr eigener Vater. Diese Vergesslichkeit ist das Symptom für etwas, das man inzwischen wirklich als Volkskrankheit bezeichnen kann, die Demenz. Als Sie Ihr Buch über die Leber veröffentlicht haben, da war bei jedem Interview so diese erste Frage, höfliche Pflicht, wie geht's Ihnen denn so, Herr Wagner? Ja, jetzt muss dieselbe Frage natürlich anders lauten, wie geht's Ihrem Vater, Herr Wagner?
Ja, meinem Vater geht's eigentlich ganz gut. Also, ich sag mal so, das Material oder der Stoff, den das Leben mir bietet, das ist eben der Stoff, das ist das Material, aus dem ich die Bücher schreibe. Es ist ein Buch über einen Vater, über einen großen Vater, eine Vaterfigur. Und mein Vater ist ein großes Vorbild, aber es bleibt natürlich eine literarische Figur.
Trotzdem ist diese Krankheit wahrscheinlich doch auch der Anlass gewesen, über ihn zu schreiben. Wie ging es los mit Ihrem Vater? Ab wann wurde so in Ihrer Familie Alarm geschlagen? Waren Sie auch dann gefordert?
Ja, das ist eigentlich so. Das Interessante ist, der Auslöser war eigentlich, dass ich meinem Vater wieder begegnet bin auf eine Art. Also wir hatten eigentlich, das wird im Buch eigentlich auch so geschildert, 20 Jahre, 25 Jahre eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Ja, jeder lebt sein eigenes Leben. Ich hatte eine eigene Familie, eine Tochter, lebt in Berlin. Ab und zu kam er vorbei, aber er war neu verheiratet. Und dann trat die Situation ein, dass er jetzt zum zweiten Mal verwitwet ist. Und plötzlich sind die Kinder wieder gefragt. Also in einer Phase, wo die eigenen Kinder eigentlich plötzlich eigene Wege gehen und man plötzlich so neue Freiheit hat. Und plötzlich sind dann die Eltern wieder da und werden wieder zum Kind. Und das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung. Und ich muss sagen, auch eigentlich eine schöne Erfahrung, weil plötzlich ist diese Person, mit der man in den ersten Jahren so eng zusammengelebt hat, ja, also das ist ja, wenn man Glück hat, lebt man mit seinen Eltern sehr eng zusammen und die sind da und die sind riesig im eigenen Leben, dann, ja, das habe ich plötzlich wiedergefunden.
Er sieht ja selbst oft klar, was passiert mit ihm, nennt sich selbst den vergesslichen Riesen, wenn das jetzt keine Erfindung ist, kein literarischer Wagner. Ja, was war Ihr Vater für ein Typ? Ich meine, er war so von Beruf Manager-Coach, kann man dem Buch so entnehmen, so High-Profile-Job und ganz auch wohlhabend, eigenes Haus, 2 Autos in der Garage.
Ja, er ist eigentlich eine Symbolfigur für die Wohlstands- und Aufstiegsgesellschaft der alten Bundesrepublik. Und er lebt natürlich symbolhaft auch am richtigen Ort, nämlich in Bonn oder in der Nähe. Und er arbeitet eigentlich in der Nähe der Macht oder so im Dunstkreis dieser alten Bundesrepublik. Und er ist eigentlich, und das ist das Interessante, ein wirklich sehr, sehr netter Typ, also so hoffe ich ihn auch dargestellt zu haben. Man kann ihm eigentlich, ja, man, natürlich gibt es da Konflikte zwischen dem Sohn und den Kindern und dem Vater, also schon angedeutet. Also er ist zweifach verwitwet, das heißt, dass auch die erste Frau, also die Mutter des Erzählers, ist eben auch gestorben. Und natürlich, da ist natürlich eine gewisse Trauerarbeit natürlich mit verbunden. Und das ist natürlich ein bisschen so der Konflikt, der sich die Familie zieht. Also ich sehe es eigentlich gar nicht so sehr, das ist eigentlich die Ironie, ich habe eigentlich gar nicht so sehr an diese Krankheit gedacht, sondern ich sehe es ein Buch ja, über einen Vater und über eine Familie und über... Ja, dieses Westdeutschland, das mit dieser Generation, er ist ja ein 68er, so ein bisschen an ein Ende kommt. Mhm. Ja.
Ihr Buch erstreckt sich über einen Zeitraum von knapp 3 Jahren und setzt ein, als die Krankheit ja doch richtig schon ausgebrochen ist.
Genau.
Sie schildern die vielen Besuche, also auch die beständige Organisation. Sie haben 2 Schwestern, mit denen sie sozusagen dieses, also so ein Kräftedreieck bilden, quer durch Deutschland, von Berlin, Hamburg, München. Immer ja,
es,
dann
gibt ins, viele Reisen,
es gibt viele Reisen. Genau, und ganz zu Beginn heißt es, ich möchte, dass er sich erinnert. Und das ist ja so das verzweifelte Kindermantra, den Vater auch zurückzuholen. Kann doch nicht sein, dass er jetzt nicht weiß, wo ich wohne, was ich mache, was wir gerade gegessen haben. Wie war das bei Ihnen?
Ja, na, es ist eigentlich... Also, was ist ein Leben? Also, wenn man älter wird, schaut man zurück und möchte sich eigentlich erinnern und man möchte sich erzählen. Und ich glaube, solange man von sich selber erzählen kann, was war, kann man, ja, ist man noch da. Und hier übernehmen jetzt halt die Kinder eigentlich diese Funktion und erzählen ihm auch, was war. Und dann fragt er so, was weißt du eigentlich von mir? Also, weißt du irgendwas? Ja, natürlich hat jeder ein anderes Bild. Also, so malt jeder sein eigenes Bild von dieser Vaterfigur, die schon recht riesig da rumsteht in ihrem Leben. Ja.
Wann haben Sie den Plan gefasst, David Wagner darüber zu schreiben? Also, doch diesen Vater jetzt so ins Bild zu nehmen?
Ja, das ist. Ich bin mit dem Stoff die letzten 5 Jahre beschäftigt und ja, fast so lange habe ich daran gearbeitet. Natürlich. Manche Phasen sind eigentlich, ja, vielleicht bin ich mit dem Buch noch gar nicht ganz zu Ende, glaube ich, ja. Also, es ist ja überrascht, ja, viele, also, er ist immer noch da und das ist eigentlich immer noch schön. Also ich kann es eigentlich noch weiterschreiben.
Das sagt er auch immer so, ich bin noch da zwischendurch. Ich habe das auch gefragt, weil Sie die vielen Gespräche, die Sie mit Ihrem Vater geführt haben, minutiös beschreiben, Wort für Wort. Jetzt können Sie mir vielleicht ins Kreuz springen und sagen, alles erfunden.
Das ist alles
aber
erfunden.
Entweder haben Sie ein Elefantengedächtnis oder Sie ließen von Anfang an einen Rekorder mitlaufen.
Nein, also... Ich habe sehr lange gebraucht, um eigentlich den Ton zu finden, wie ich dieses Buch erzählen möchte. Und wie Sie vielleicht wissen, in meinen anderen Büchern gibt es eigentlich gar nicht so viele Dialoge. Das ist eigentlich für mich eine neue Art zu schreiben, ein neuer Stil. So ein bisschen so, dass ich für jeden Roman eigentlich ein neues Stilelement brauche. Und hier war mir irgendwann klar, ich muss das mit Stimmen erzählen und ich muss es sich selbst erzählen lassen. Also die Wiederholungen, das Vergessen, dass er selbst spricht. Das einfach zu beschreiben und zu sagen, das kam mir irgendwann nicht mehr aussagekräftig genug vor. Und hier kann eigentlich der Leser mithören, wie das passiert. Ja. Und
1,7 Millionen Menschen leben derzeit in Deutschland mit Demenz. Und jeder, der dieses Drama miterlebt hat, wird es auf jeder Seite ihres Buches auch wiedererkennen. Ich selbst habe eine solche Tragödie mit meiner eigenen Mutter erlebt bis zum bitteren Ende. Und ich war selbst dann gespannt auf, ja, diesen Moment, der natürlich in Ihrem Buch dann auch kommt, wenn es nämlich nicht mehr geht mit Familienbetreuung, mit angeheuerten Pflegekräften, wenn der Demenzkranke nicht mehr zu Hause leben kann. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und durch die Stunde begleitet uns der Schriftsteller David Wagner mit seinem neuen Buch über die Demenz seines Vaters, das morgen erscheint. Der vergessliche Riese, wir waren vorhin, Herr Wagner, ja so... bei den ersten Stadien der Krankheit, wie Sie dann immer da nach Hause gefahren sind, das mit Ihren Schwestern organisiert haben. Und dann kommt im Buch der Tag, als Sie mit Ihrem Vater zum Schwimmen fahren, während Ihre Schwestern zu Hause seine Sachen packen, für den Umzug. Mhm. Er selbst weiß noch gar nicht, dass es sein letzter Tag im schönen Eigenheim ist. Was war das für ein Tag für Sie selber? Wie erinnern Sie sich daran?
Ja, das ist natürlich ein sehr spezieller. Also die Geschwister kommen eben überein, dass es eigentlich so nicht weitergeht. Bis dahin hat es eigentlich mit 24-Stunden-Betreuung funktioniert. Und man kann sagen, sie spinnen eigentlich eine Art Intrige, ja, oder eine Art List, ja. Der Sohn darf dann einen Ausflug unternehmen mit dem Vater und sie fahren an den Lacher See und schwimmen dort. Das ist eigentlich ein wunderschöner Tag und natürlich möchte der Vater irgendwann nach Hause, aber dann geht es eben ins neue Haus und in dieses Pflegeheim, die Villa am Rhein, eigentlich ein sehr schöner Ort. Und der Trick ist, dass er dort schon mal Urlaub gemacht hat eigentlich. Er war schon mal zum Urlaub dort und er kennt es sozusagen wieder und dann funktioniert der Trick eigentlich, dass er eigentlich, dann darf ich wieder Urlaub machen. Und man wartet natürlich eigentlich auf den Widerstand und der kommt auch irgendwann. Aber es ist natürlich ein sehr sonderbares Gefühl eigentlich, das versuche ich da darzustellen, mit dem Vater herumzufahren und zu wissen, er kommt nicht mehr
nach Hause
zu seinem Kamin, wo er ständig Feuer macht, weil das ist sein größtes Hobby. Und
ich muss sagen, dass ich bei diesem Kapitel David Wagner förmlich gezittert habe, weil ich mich an einen solchen ähnlichen Tag eben in meiner eigenen Familienbiografie erinnere, als ob es gestern wäre. 20 Jahre ist das jetzt her und dann fällt auch dieser Satz bei Ihnen, wir haben ihn ausquartiert, eingeliefert, abgeschoben. Das ist natürlich das schlechte Gewissen. Wie geht man damit um? Ich glaube, man geht insofern sofort anders um, wenn man merkt, der Kranke, die Kranke fühlt sich wohl.
Es geht ihm dort sehr viel besser und heute ist das für ihn zu Hause und das ist, also ich meine.
Wagt er noch nach der alten Wohnung?
Nein, das ist mittlerweile vorbei. Eine Zeit lang war das noch, aber mittlerweile ist eigentlich, und das erzählt das Buch eigentlich immer, er weiß eigentlich nicht mehr so richtig, wo vorher die Wohnorte waren oder vermischt das. Und das ist eigentlich keine Frage mehr. Er freut sich an diesem sehr schönen Ort. Und es ist natürlich auch wieder so eine Sache, das ist so ein Altersruhesitz zum Pflegeheim. Es ist so schön, ich würde da selbst sofort einziehen, ich weiß, dass ich selbst mir das wahrscheinlich nie leisten kann. Ja.
Das sollte man vielleicht mal einfügen. Also ich meine, es ist Gott gelobt, er ist in der privilegierten Situation, dass einfach, es war einfach Geld da und sie konnten sich ein schönes Heim halten und nicht der Pflegedienst war jetzt sozusagen jetzt nicht mehr die entscheidende Kategorie.
Ja, das ist so, also das ist natürlich alles literarisch etwas überhöht, aber das ist natürlich so eine Symbolfigur einer politischen Klasse, der ist in der alten Bundesrepublik sehr, sehr gut ging und die eine hervorragende Altersversorgung hat, ja. Die ist, unsere Generation in der Art eigentlich nicht mehr vor sich hat. Gut, das liegt vielleicht auch an meiner Berufswahl, aber das ist diese Beschreibung, da kommt so ein Land an sein eigenes Ende und weite Teile der alten Bundesrepublik kommen einem ja heute vor wie ein großes Altersheim, ja, und da hat es seinen Ort gefunden. Ja.
Das Waisenhaus für alte Kinder, so nennt ihr Vater selbst sein schönes Heim. Eine ihrer Schwestern sagt es ganz cool, er hat jetzt für immer Ferien. Ihr Buch David Wagner ist aber wirklich weit mehr als ein Krankenbericht. Es ist auch eine autobiografische Reise zu Ihrer Herkunft, in Ihre Kindheit. Sie haben vor einiger Zeit mit dem Kollegen Jochen Schmidt ein Buch geschrieben, Zwei deutsche Kindheiten, Ost-West. Und da liest man diesen Satz, ich habe diese Kindheit immer dabei. Aus ihr komme ich nicht heraus. Alles, was war, schleppe ich mit mir herum. Das war jetzt auch nochmal so ein Buch, ne, wo das wieder triftig wurde.
Ja, also es ist natürlich eine Art literarische Heimkehr auch in die Landschaft, an den Rhein, ganz einfach, ja. Also ich lebe jetzt, dieser Tage sind es 28 Jahre in Berlin, ja. Also die längste Zeit meines Lebens.
Und wo lebst du nochmal, sagt der Vater immer.
Ja, genau, er fragt mich immer. Also es ist so dieses ich wollte lange mit dem Rheinland gar nichts zu tun haben. Ich war sehr viel weg. Ich wollte gar nicht darüber sprechen. Aber sozusagen, es war eine Heimkehr zu meinem Vater. Es war eine Heimkehr, aber auch in diese Landschaft und in dieses Westdeutschland, das ich heute eben ganz anders anschauen kann. Und das in dem Buch Drüben und Drüben, das ich zusammen mit Jochen Schmidt verfasst habe, da war das eigentlich schon ähnlich. Da war ich eben für dieses Westdeutschland zuständig. Und das ist interessant, eigentlich das war schon ein Thema in meinem allerersten Roman, Meine Nachtblaue Hose, das eigentlich auch in diesem Bonn-westdeutschen Milieu spielte. Und auf eine gewisse Art ist das eigentlich jetzt eine Fortsetzung. Und ich hab dieses Thema wiedergefunden, das hat mich selbst überrascht. Aber ich wusste, ich muss das erzählen und ich muss diese Landschaft und auch diese Gesellschaft mit ihren Neubaugebieten und ihren Autos und wo man eigentlich dann so wohnt, dass man eigentlich nur mit dem Auto zum Brötchen holen fahren muss. Das ist ein Land, das mir auch seltsam vorkommt.
Man darf eigentlich nie das Ende eines Buches verraten. In diesem Ihrem Fall würde ich doch gern den letzten Satz zitieren, aber ich frage um Erlaubnis, David Wagner. Darf ich?
Sie dürfen, ja.
Sie dürfen, ja, ja, weil Sie besuchen den Vater in seiner Pflegevilla, Sie gehen essen und er sagt mehrfach, ach Mensch, ich wollte dich irgendwas fragen, fällt mir gerade nicht ein. Und Sie sagen, naja, wird dir schon wieder einfallen. Und am Ende heißt es dann, und jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte. Wer sind eigentlich deine Eltern? Die Antwort, die steht nicht im Buch. Hatten Sie eine, als er das gefragt hat? Hat er das wirklich gefragt?
Ja, also In Variationen kommt die Frage in letzter Zeit öfter. Und,
was sagen Sie denn?
Ja, ach, ich erkläre ihm dann, wie wir verwandt sind. Und er fragt manchmal nach der Verwandtschaft. Aber das sind eigentlich so Dellen. Das muss man sich vorstellen. Das geht alles in Wellen auf und ab. Und zwischendurch weiß er das wieder sehr klar. Und es ist eigentlich ganz schön, also er nennt ja den Erzähler im Buch immer Freund. Mhm. Und das ist eigentlich das Erste, was er auch sagt im Buch. Und eigentlich ist das schon ja vorbereitet, eigentlich diese Frage. Also die werden.
Aber hat sie nicht die Schuhe ausgezogen, als sie dann doch gestellt wurde?
Nein, also es ist eigentlich, das ist das Schöne, oder das meinte ich da, dieses neue Verhältnis. Ja, die sind eigentlich auch Freunde, sehr gute Freunde. Und dieses, das ist ja sowieso was sehr Interessantes, das ist mir eigentlich aufgefallen. Wenn man geboren wird, ist man ja wirklich, sind die Eltern so wahnsinnig viel älter als man selbst und später nähert man sich ja immer weiter einander an, ja. Also das sagt die Tochter eines Tages in dem Buch auch, die ja da auch eigentlich so eine Rolle spielt und die so anguckt und sagt, eigentlich zwei alte Männer sehe ich da. Also die sieht gar nicht so einen richtigen Unterschied zwischen denen, ja. Also weil der Erzähler merkt natürlich sein eigenes Alter auch irgendwann, ja.
Der vergessliche Riese. Das ist das neue Buch von David Wagner. Erschienen im Rowohlt Verlag. Morgen kommt es in den Handel mit 272 Seiten für 22 Euro. David Wagner, Dankeschön fürs Erste. Sie bleiben
ja
bei uns.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da kommen wir hier zusammen mit David Wagner auf einen anderen Riesen zu sprechen. Als solcher gilt nämlich in Norwegen der Schriftsteller Henrik Wergeland, ein Autor des 19. Jahrhunderts. Er hat Schulbuchklassiker-Status in Norwegen und jetzt gibt es ein Band mit Gedichten und Prosa auf Deutsch. Wohl auch mit Blick auf die Frankfurter Buchmesse, wo Norwegen dieses Jahr das Gastland ist. Unser Kritiker im Studio, das ist Carsten Huck. Wer war denn dieser Henrik Wergeland und was hat ihn so berühmt gemacht? Herr Huck, mir hat dieser Name ja rein gar nichts gesagt.
Ja, Wergeland ist bei uns ja eigentlich relativ unbekannt, aber er war für sein Land ein großartiger und ganz wichtiger Schriftsteller. 1808 geboren, studierter Theologe, sehr früh schon gestorben. Er war ein munterer Zecher und Raufbold, ein Pfarrer, der keine Gemeinde bekam, weil er so unkonventionell war, ein Metaphysiker, Pantheist, radikaler Demokrat, der sich einsetzte für die Rechte von Juden, von Prostituierten. Also ein Dichter und Journalist, der immer aber auch ein Außenseiter war, der eigentlich zu früh für seine Zeit lebte und der immer auch Ziel von Spott und Gelächter war. Und jetzt ist es eigentlich schön, dass wir mit diesem Band diesen Dichter tatsächlich kennenlernen können. Sowohl Gedichte sind abgedruckt als auch Prosa, schön übertragen von Heinrich Detering, der einen ersten Versuch unternommen hatte, 1995 schon, das Werk dieses norwegischen Dichters bekannt zu machen.
Im wilden Paradies heißt der Band, geht es denn auch so interessant und wild zu, wie Sie es jetzt auch seine Vita beschrieben haben?
Ja, es spiegelt sich alles wieder in den Texten. Also er hat Gedichte geschrieben, zum Beispiel über die Fliege, den Hund oder das Mädchen in der Anatomie. Also eigentlich nicht Themen, die seinerzeit unbedingt etwas in der Lyrik zu suchen hatten. Oder er hat auch geschrieben über die Pressefreiheit, über die hübsche Familie, die Schönheit des Todes. Das waren alles Themen, die seinerzeit neu waren in diesem Genre Lyrik und auch überhaupt in der Prosa. Man schrieb über solche Dinge nicht.
Kann es sein, dass er so der Angry Young Man war, dieses jungen Norwegens, was eigentlich erst im Entstehen war? Oder?
Genau.
Ja.
Also,
außerdem habe ich gehört, er hat sich wahnsinnig oft verliebt und seine Liebesgedichte, sind die da auch enthalten?
Seine Liebesgedichte sind auch enthalten. Er war, kann man sagen, ein Angry Young Man, ja. Aber er war wichtig seiner Zeit, vor allem, weil, Sie haben es angedeutet, es war eine Art Nation Building.
Ja.
Also Norwegen war unabhängig geworden von Dänemark. Das ging in die Sprache hinein. Mhm. Er hat angefangen, die norwegische Sprache mitzuentwickeln, weg von den Prägungen des Dänischen. Der zeitgenössische der Knut Hamsun zum Beispiel hat gesagt, er ist ein Riese. Er steht am Beginn der norwegischen Sprache. Und insofern ist seine Bedeutung tatsächlich nicht zu unterschätzen.
Aber er ist ja auch sehr jung gestorben eigentlich. Das ist ja dann eigentlich ziemlich enorm in so einem kurzen Leben.
Ja, so aber wer Bedeutung, so will, liest, liebt, liest und
liest
lebt.
Liest und liebt und schreibt.
Und schreibt. Der gefährdet natürlich die Gesundheit, das ist klar. Er ist früh gestorben, eben 1845, im Alter von 37 Jahren. Und die Norweger haben tatsächlich auch erst im letzten Jahr begriffen, wer da von ihnen geht. Also er war vorher Ziel von Anwürfen, von Gespött. Und plötzlich haben sie gemerkt, er hat nämlich auf dem Totenbett bis, ich glaube, ein, zwei Tage vor seinem Tod immer noch Gedichte geschrieben und sie auch publiziert.
Mich würde doch mal, obwohl wir es ja nur auf Deutsch hören können, doch mal so der Ton interessieren, der Stil. Wie klingt das? Sie haben ein paar Verse für uns mitgebracht.
Also ich habe hier eins, das ist wirklich, finde ich, ganz interessant. Der Totenschädel heißt das. Mhm. Und er bedichtet eine Situation in einem Prosagedicht auf einem Friedhof. Und das klingt so. Nun habt ihr wohl lang genug geruht, meint der Totengräber und wirft Hirnschalen und Gebeine hinauf. Möge die Gnade so gewiss auf eure Seelen scheinen, wie die Sonne nun auf euer Gebein. Welch fein geformte Hirnschale, die fortgerollt ist unter das Laub. Sie muss einer jungen Schönheit gehört haben. Über ihr schloss sich der liebliche Busch mit einem Laut wie von vielen Seufzern, als wolle er sie von Neuem begraben vor den Blicken der Menschen und Hunde. Welche Schönheit muss die reinen Verhältnisse dieser Winkel überwoben haben? In dieser edel gewölbten Hirnschale müssen Gedanken sich bewegt haben wie Perlen, die sich ordnen und reihen zu wechselndem, wandelbaren Schmuck. Die Milch eines milden Gemüts scheint noch immer über diese Zähne zu fließen, die wie ein vollzähliger Schatz im Erdreich leuchten.
Verse von Henrik Wergeland. Hat denn Carsten Hoog dieser Stil oder auch diese Lyrik sich über Norwegen hinaus verbreitet? Also hatte er Einfluss auf die europäische Dichtung?
Also man hat diese Art der Dichtung wenige Jahre später in Europa, zum Beispiel in den Blumen des Bösen von Baudelaire, gespiegelt sehen können. Mhm. Das war also, oder Edgar Allan Poe, also diese schwarze Romantik, diese entromantisierte Romantik, das alles ist bei Wergeland da, was dann eben Jahre später auch einen Widerhall gefunden hat und den Beginn der Moderne, also mit Baudelaire, wenn wir sagen, das war der Beginn der modernen Dichtung, des Ennui, Entfremdung, einerseits von der Gesellschaft, vom Dasein, dann dieses Melancholische, dieses Romantische, aber gebrochen Romantische, das ist alles da. Walt Whitman, also der Schwung, der auch in Wergelands Dichtung steckt, der tauchte dann bei Walt Whitman später wieder auf. Oder, wenn wir uns erinnern, dann im 20. Jahrhundert Gottfried Benn mit der kleinen Asta, also Anatomie. Wergeland hat auch geschrieben über die Anatomie, ein Mädchen in der Anatomie. Also all das ist da. Und eigentlich ist es wirklich kaum nachzuvollziehen, dass er so lange so unbekannt blieb hier, weil er wirklich den Beginn der Moderne vor dem Beginn der Moderne markiert.
Es klingt, als sei er zu früh gewesen und abseitig in Norwegen. Aber Sie glauben jetzt nicht, dass Baudelaire ihn gekannt haben
das
kann,
oder? Das glaube ich nicht, aber das war eben die Zeit, also die diese Art der Dichtung dann ermöglicht hat oder die Stellung des Individuums, des Dichters gegenüber der Gesellschaft neu definiert hat. Und Wergeland war da tatsächlich seiner Zeit voraus.
Im wilden Paradies, so heißt der Band mit Gedichten und Prosa von Henrik Wergeland, übersetzt von Heinrich Detering, im Göttinger Wallstein Verlag erschienen, 217 Seiten, kosten 22 Euro. Carsten Hoog hat für uns das Buch entdeckt und es vorgestellt. Schönen Dank dafür, seine Besprechung, die steht mit allen bibliografischen Angaben auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
unsere Reihe in der Lesart. Wir fragen unsere literarischen Gäste, welche Bücher ihr Leben geprägt hat. Und natürlich heute fragen wir das unseren Besuch, David Wagner. Sie haben zu dieser Frage mal ein ganzes schönes Buch geschrieben, Sich verlieben hilft, über Bücher und Serien. Bleiben wir mal bei den Büchern. Was war denn da so dabei?
Ja, also das Buch meines Lebens, würde ich schon sagen, ist Die Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Ja.
Na, aber gleich mal aufs volle Pedal.
Aber klar, ja. Das war für mich, also ich war ein junger Mann und gerade schwer verliebt, das größte Leseerlebnis. Ja. Danach habe ich dann auch beschlossen, ernsthaft Französisch zu lernen, was auch geklappt hat. Dann habe ich noch in Frankreich studiert und das hat mich nicht losgelassen.
Sie konnten dann den Proust im Original lesen? Haben Sie das mal gemacht?
Ja,
bin ich ja irgendwo völlig gescheitert dran. Aber das ist eine Wahnsinnssprache, ne?
Das ist eine Wahnsinnssprache und das ist einfach ein Buch, was nicht aufhört. Das bleibt. Das Großartige ist ja, das dann zum zweiten oder dritten Mal zu lesen. Und ich freue mich schon auf die nächste Lektüre.
Ja. Also das ist so ein Buch, das sozusagen wirklich, in dem Sie ja ständig baden, so ein bisschen.
Ja.
Interessant.
Ja.
Wie wichtig ist Literatur, David Wagner, von anderen für Ihre eigene?
Ja, wenn man gerade ein Buch, ja, wie den vergesslichen Riesen jetzt gerade fertig schreibt und wenn man in der Arbeit ist, dann lese ich eher wenig oder dann lese ich vielleicht Sachbücher oder so, aber ansonsten lese ich eigentlich die ganze Zeit und lese sehr viel. Ich weiß auch gar nicht, was ich sonst machen soll.
Nein, ich hätte so gedacht, also, dass es so Autoren gibt, die auch für Sie so, ja, also Proust kann kein richtiges Vorbild sein für das eigene Schreiben, oder? Oder man kann höchstens die Sprache bewundern.
Ja,
aber es gibt natürlich,
als ich Anfang 20 war, ja? Doch, wollte ich da schon
Wollten Sie der deutsche Proust werden?
Naja, ich war ja oder bin ja noch immer der Proust des Supermarkts. Ja? Das hat ja ein Kritiker mal gesagt, das fand ich sehr schön, weil ich habe ja mal diesen Roman geschrieben, Vier Äpfel, und da geht der Proustianer durch den Supermarkt und erinnert sich. Und ansonsten, es gibt viele Bücher des Lebens und diese Frage nach dem Lieblingsbuch oder so, das ist eigentlich ziemlich oft immer das Buch, das ich gerade lese. Ja. Zurzeit bin ich eigentlich sehr versunken in diese Serie Musik zum Tanz der Zeit von Anthony Powell, ja, diesem Briten. Das ist auch so ein 12-bändiges Werk. Das ist wahnsinnig interessant. Und Buch des Lebens, ich habe ja auch schon mal ein Buch geschrieben, das Leben heißt. Also mein Lebensbuch habe ich selbst geschrieben. Aus dem komme ich auch nicht so richtig raus. Ja.
Und die Serien? Gibt's da? Ich meine, man sagt ja immer, TV-Serien gelten inzwischen so als die etablierten Romane unserer Zeit. Sind Sie da auch ein Junkie gewesen früher?
Ich war ein großer Serienfan. Also dieses Sich verlieben hilft Buch, das hat den Untertitel über Bücher und Serien. Also Serien waren mal, also ich hatte ein richtiges Serienleben und das Interessante war, dass eigentlich in den Jahren, als ich Mad Men schaute oder Sopranos, da war eigentlich das eigene Leben und diese Serien, die ja dann immer, jedes Jahr kam eine neue Staffel, also ich sah meine eigene Tochter mit der Tochter von Dan Draper größer werden, ja, das fand ich ganz schön parallel geschaltet. In den letzten Jahren bin ich so ein bisschen raus. Das ist so, herrscht so die neue Unübersichtlichkeit für mich.
Es gibt jetzt mittlerweile auch so viele, man kommt auch nicht hinterher auf den verschiedenen Streaming-Diensten oder so. Wird schon schwierig, sich darüber zu unterhalten. Man sagt, nee, Amazon Prime habe ich nicht, ich habe nur Netflix oder so. Danke, David Wagner. Schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Alles Gute Ihnen, für Ihren Vater natürlich auch und das Buch über ihn und den Sohn, der vergessliche Riese. Morgen ist es im Handel und das war dann die Lesart für heute.